Herzlich willkommen zur ersten Episode von LTIF Talk, dem Podcast von LTIF.world. Mein Name ist Philipp Andrews und ich bin der Gründer von LTIF.world. Diese erste Episode, sozusagen die Episode 0, soll ein bisschen darum gehen, warum wir eigentlich LTIF Talk machen, warum wir LTIF World gegründet haben, soll auch so ein bisschen durch die Funktionalitäten des Portals führen und natürlich ein bisschen den LTIF-Markt beleuchten. Als ich im März 2025 das erste Mal die Idee hatte für ein LTIF-Portal, haben mich verschiedenste Gründe dazu bewogen. Zum einen gibt es den LTIF ja schon länger, aber seit 2024, seit der LTIF 2.0-Reform, hat der Markt doch erheblich an Dynamik gewonnen. Und mittlerweile gibt es in Deutschland über 80 LTIFs, die zum Vertrieb zugelassen sind, aber der Markt ist relativ intransparent. Und das war einer der Beweggründe, weil ich mir überlegt habe, okay, man muss doch eventuell ein bisschen mehr Transparenz in den Markt bringen, um diese LTIFs als Anleger besser vergleichen zu können. Ich selber bin seit über 15 Jahren in der Betreuung von institutionellen Kunden und habe dort auch sehr, sehr viel mit Private Markets zu tun, habe Kunden betreut in den Bereichen Real Estate, Private Debt, Private Equity und zuletzt auch Infrastruktur. Und kenne insofern ein bisschen das Fachchinesisch, was mit dieser Asset-Klasse verbunden ist. Und vor diesem Hintergrund habe ich mir gedacht, macht es durchaus Sinn, dieses Wissen vielleicht weiterzugeben in Form eines Portals und dieser neuen Anlegergruppe, die jetzt mit dem LTIF 2.0 auch Zugang zu diesen Asset-Klassen erhalten hat, den Einstieg ein bisschen zu erleichtern. Also, unsere Zielgruppe sind im Wesentlichen die Privatanleger, die sich für die Private Markets interessieren, aber auch Anlageberater, Vermögensberater, die vielleicht bisher in ihrer Beratungspraxis keinerlei alternative Assets in der Allokation berücksichtigen konnten und sich jetzt dem Thema nähern wollen. Aber natürlich auch alle Initiatoren sind unsere Zielgruppe für diesen Podcast und für LTIF World. Vielleicht zum Markt. Der Markt ist mittlerweile relativ groß, nämlich über 200 registrierte LTIFs in ganz Europa. Das war nicht immer so. Bis im Jahr 24 fristete der LTIF, den es so circa seit 2015 gibt, ein relativ stiefmütterliches Dasein. Und erst die Reform im Jahre 2024 hat dazu geführt, dass das Wachstum tatsächlich exponentiell verlaufen ist. Und mit über 150% in den Jahren 24, 25 tatsächlich rasant verlaufen. Wenn man sich den Markt anschaut, dann sind die meisten LTIFs tatsächlich heutzutage, nämlich über 130, in Luxemburg domiziliert. Und die zweitmeisten sind in Frankreich, was traditionell ein relativ starker LTIF-Markt ist, domiziliert. Deutschland spielt eine untergeordnete Rolle. Das hängt auch mit den, sage ich mal, etwas herausfordernden Rahmenbedingungen zusammen, die Auflage eines Fonds im Vergleich zu Luxemburg relativ unattraktiv erscheinen lassen. Dennoch, wichtig für den Vertrieb und für den Erwerb ist, wie viel LTIFs denn eigentlich für den Vertrieb in den jeweiligen Ländern zugelassen sind. Und da ist Deutschland mittlerweile tatsächlich nach Frankreich und Italien an Nummer 3. Und wie bereits eingangs erwähnt, gibt es mittlerweile über 80 LTIFs, die zumindest für den Vertrieb zugelassen sind. Heißt aber nicht, dass die auch alle aktiv vermarktet werden. Wenn man nämlich sich die ein oder andere Anbieterseite anschaut oder auch den ein oder anderen Prospekt, wird man schnell feststellen, dass zwar der Vertrieb für Deutschland beantragt wurde, aber viele Dokumente einfach noch immer in Landessprache sind und es auch keinerlei Anstrengungen gibt, zumindest Stand heute, diese Produkte in Deutschland tatsächlich an den Mann oder an die Frau zu bringen. In Österreich gibt es etwa 54 LTIFs, die für den Vertrieb zugelassen sind. Insofern auch im sogenannten Dachvergleich schneidet Deutschland dort relativ gut ab. Es kommen jeden Monat neue LTIFs dazu und das ist gut so, denn wir sind bei dieser LTIF-Bewegung meines Erachtens relativ am Anfang. Es ist ein Schritt in die richtige Richtung, diese Asset-Klasse zu demokratisieren, wie manche Vertreter sagen. Aber es ist noch viel Arbeit, die auf die Branche zukommt. Und darauf will ich auch im Folgenden eingehen. Kommen wir vielleicht mal auf LTIF.world, das Portal, zu sprechen. Es ist nämlich so, dass man die zum Vertrieb zugelassenen LTIFs relativ gut über die Seite des europäischen Regulators, den ESMA, einsehen kann. Aber wenn man dann versucht, sich mehr Informationen zu erschließen im öffentlichen Raum, dann wird es relativ schnell recht dünn. Und das ist auch der Grund, warum wir in unserer Datenbank, die wir auf LTIF World zur Verfügung stellen, uns dazu entschieden haben, die Datenqualität der einzelnen Fonds etwas zu differenzieren. Wir sind da mit einem ganz einfachen Sterne-Raster rangegangen, dass wir gesagt haben, okay, ein Stern ist eine schwache Datenlage an öffentlich verfügbaren Daten und drei Sterne ist eine sehr gute Datenlage. Was wir perspektivisch vorhaben, ist, dass wir uns einzelne Angaben der Fonds dann auch von den Anbietern oder Asset Managern verifizieren lassen. Und das wäre dann quasi die beste Datenlage. Aber auch die drei Sterne sind schon eine sehr gute Datenlage, da wir dort mit dem Prospekt und den sogenannten Kundeninformationsdokumenten, dem KIT, arbeiten können und aus diesen beiden Dokumenten alle Informationen herausziehen können, die eigentlich wichtig sind, um beurteilen zu können, ob das Investment für einen geeignet oder nicht geeignet ist. Wir haben mittlerweile so etwa 63 der etwas über 80 LTIFs hier auf der Datenbank und werden sukzessive in den nächsten Wochen, ich denke so bis Ende November, das gesamte Universum dann dort vertreten haben. Wie gesagt, in unterschiedlicher Qualität. Was wir gemacht haben, ist, dass wir eben diese LTIFs gruppiert haben. Zum einen nach der Region, wo sie anlegen, in der Regel global oder Europa, und nach den verschiedenen Assetklassen, Private Debt, Private Equity, Infrastruktur, Real Estate und die Fonds, die letztendlich eine Mischung aus allem betreiben. Wenn verfügbar, haben wir dann letztendlich auch den Anlageberater mit aufgeführt. Wir haben das Datum der Zulassung. Wir haben die Zielrendite, wenn sie denn verfügbar ist, das aktuelle Volumen. Wir haben die wichtigsten Asset- oder Share-Klassen, Anteilsklassen aufgeführt, die man über ein Dropdown-Menü auch auswählen kann. Und das ist sicherlich sehr interessant, weil die unterscheiden sich natürlich nach der Höhe der Mindestzeichnung, aber auch nach der Gebühr. Welche Gebühren haben wir mit aufgenommen? Wir haben die Managementgebühr, die Management-Fee mit aufgenommen und die leistungsabhängigen Gebühren, also Performance-Gebühr und Hurdle-Rate. Warum haben wir das gemacht? Die Vergütung des AIFM ist relativ homogen. Es gibt einen großen Wettbewerb unter den AIFMs, so dass dort eigentlich relativ wenig Spielraum ist, um die Gebühr zu erhöhen oder auch zu senken. Die entscheidende Vergütung ist tatsächlich die Vergütung des Managers über die Management-Fee. Und hier gibt es tatsächlich eine sehr große Spreizung, einmal zwischen den Managern und dann aber natürlich auch zwischen den verschiedenen Anteilsklassen. Es ist ja klar, dass eine Anteilsklasse, die für institutionelle Anleger vorgesehen ist und beispielsweise erst ab einem Volumen von 1 Million Euro zur Verfügung steht, eine geringere Gebühr hat als eine Anteilsklasse, die bereits ab 1 Euro zur Verfügung steht. Das hängt auch einfach damit zusammen, dass der ganzen Geschichte dorthinter dann ein anderer Aufwand geschuldet ist, als eben bei den Anteilsklassen, die ein höheres Mindestzeichnungsvolumen erfordern. Und die andere Komponente, die sicherlich wichtig ist, auch für das, was man letztendlich als Anleger bekommt, ist die leistungsabhängige Gebühr. Das ist in der Regel so, dass es dort eine sogenannte Performance-Gebühr gibt. Das heißt, es ist das, was sich der Anbieter einbehält von einer Performance, die der Fonds erbringt. Und meistens gibt es noch eine sogenannte Hurdle Rate, eine Zielmarke, die überschritten werden muss, bevor diese Performance-Gebühr fällig wird. Also nehmen wir mal an, ein Fonds hat eine Hurdle Rate von 8% und erwirtschaftet 9%, dann werden, um das jetzt mal ganz vereinfacht zu sprechen, diese 1% so aufgeteilt, dass bei einer Performancegebühr von 10% der Anbieter 10 Teile bekommt und der Investor 90 Teile. Aber auf diese Gebühren und was es da für verschiedene Spielarten gibt, da gehen wir gerne nochmal in einem folgenden Podcast ein, weil das ist tatsächlich ein Thema, was ein hohes Differenzierungsmerkmal ist. Und wir sagen bewusst, dass wir eben mit unserer Datenbank die Anleger in die Lage versetzen wollen, die Fonds zu analysieren. Ein Vergleich, wie es beispielsweise bei ETFs üblich ist, ist zumindest noch nicht möglich. Dafür sind die Angebote einfach zu unterschiedlich. Dafür sind die Gebührenstrukturen zu unterschiedlich, als dass man jetzt Dinge vergleichen könnte. Das ist tatsächlich so, als wenn man Äpfel mit Birnen vergleichen würde, wenn man jetzt hier anfängt, eben einen Private Equity Fund mit einem Infrastructure Fund zu vergleichen. Was uns aber auch wichtig ist, ist eben Know-how aufzubauen. Und dafür haben wir die sogenannte ELTIF Academy eingeführt auf der ELTIF.world. Dort gibt es Inhalte für Einsteiger. Es gibt aber künftig auch Inhalte für Fortgeschrittene. Und es gibt eben den Podcast, wie wir ihn hier heute starten, und Online-Seminare, die wir künftig mit Anbietern, aber auch mit anderen Akteuren aus dem Bereich der ELTIF-Welt anbieten werden. Und dabei steht in dem Vordergrund, dass wir hier wirklich einen Mehrwert stiften wollen. Wir wollen aufklären zu einzelnen Assetklassen. Wir wollen die Besonderheiten der einzelnen Assetklassen herausarbeiten. Das sollen keine reinen Werbeveranstaltungen werden. Natürlich, diese Anbieter wollen auch irgendwo alle ihre Produkte an den Mann bringen. Aber ich glaube, es ist niemandem damit geholfen, wenn man jetzt hier irgendwie den Erfolg eines Produktes überzeichnet und dabei andere Dinge auf der Strecke bleiben. Ja, perspektivisch werden wir vielleicht auch mal in der einen oder anderen Stadt mit Anbietern vor Ort sein und Veranstaltungen abhalten. Aber wenn wir uns jetzt vielleicht mal das Thema ELTIF-Grundlagen anschauen, also die Artikel für so einen Einsteiger, dann haben wir heute schon das ein oder andere interessante Artikelchen, was hier zur Verfügung steht. Beispielsweise ist hier auch nochmal dargestellt, wie sich der ELTIF-Markt jetzt entwickelt hat. Es sind auch nochmal die wichtigsten Anlageklassen kurz beschrieben. Wir versuchen nochmal zu einzuordnen, warum ein ELTIF-Vergleich in die Irre führt. Und was auch sehr interessant sein kann, ist eben der Nutzen, aber auch die Limitationen von den sogenannten Kundeninformationsdokumenten. Auf der einen Seite hat der Regulator natürlich versucht, hier Transparenz zu schaffen für den Privatanleger, aber auf der anderen Seite gelingt das auch nicht in jedem Fall, weil diese KITs folgen nämlich gewissen Berechnungslogiken und das führt teilweise doch zu sehr verzerrten Darstellungen. Und last but not least haben wir so eine Art Glossar aufgestellt, weil viele dieser Fachtermini, die in diesen Private Markets verwendet sind, sind schlichtweg neu für Privatanleger. Und wir haben jetzt mit etwa über 50 Begriffen mal angefangen. Und da gibt es bestimmt noch ganz viele Begriffe, die in dem einen oder anderen Prospekt oder Kundeninformationsdokument auftauchen, die hier noch nicht berücksichtigt wurden. Aber fürs Erste findet der Interessierte Leser ihr eben doch die ein oder andere Begrifflichkeit erläutert. Und das ist uns eben wichtig, dass wir hier dieses Informationsgap, was hier besteht zwischen Anbieter und Anleger, schließen wollen. Und ja, wenn Sie irgendwie merken, okay, da ist doch vielleicht nochmal ein Begriff, den würde ich gerne erläutert haben, dann schreiben Sie uns gerne. Da laden wir auch herzlich alle zu ein. Das ist ein Portal zum Mitmachen. Das ist momentan tatsächlich nur ein Hobby, mit dem sich noch keine Brötchen verdienen lassen. Deswegen sehen Sie uns das nach. Wenn hier vielleicht der ein oder andere Lapsus ist, melden Sie uns den gerne. Wir werden den dann umgehend beseitigen. Und ja, wenn Sie Ideen haben, was man vielleicht noch machen könnte, was Sie interessiert, schreiben Sie uns das auch. Und abonnieren Sie unseren Newsletter. Nur so können wir letztendlich wachsen und vielleicht auch attraktiver werden. Wir werden nicht umhinkommen, ein bisschen Werbung künftig auch zu schalten, um einfach den Aufwand, den wir hier haben, auch ein bisschen decken zu können. Vielleicht nochmal zum Markt. Wir sind ungefähr 1000 Meter von einem 10.000 Meter Lauf gelaufen im Bereich der ELTIFs. Es ist ein guter Schritt. Es wären Assetklassen, die bisher Privatanlegern nicht zugänglich waren oder eben mit einer höheren Schwelle beim Einstieg. Es gab schon mal Versuche im Bereich der geschlossenen Beteiligungen, Infrastruktur oder Immobilieninvestments hier eben auch zugänglich zu machen. Aber das war häufig damit verbunden, dass das initiale Investment einfach ein höheres war. Und jetzt ist eben der nächste Schritt getan, dass ich theoretisch schon ab einem Euro eben diesen Produkten, diesen Assetklassen beitreten kann. Das muss jeder für sich selber entscheiden, inwieweit das Sinn macht, mit so einem sehr kleinen Betrag sich so einer Assetklasse zu widmen. Aber theoretisch ist es eben möglich. Und das ist schon mal sehr positiv. Was momentan tatsächlich noch ein bisschen hinkt, ist zum einen das Angebot. Wir brauchen einfach mehr Wettbewerb, aber das kommt. Und zum anderen ist es auch so, und das ist meine ganz persönliche Meinung, der Wettbewerb oder die Anbieter haben sich einfach noch nicht ausreichend auf den privaten Anleger eingestellt. Die haben natürlich schon lange oder viele von ihnen haben schon lange eben für institutionelle Anleger diese Assetklassen in verschiedenen Formen angeboten. Und diese institutionellen Anleger sind natürlich sehr versiert und mittlerweile auch sehr erfahren in diesen Assetklassen und kennen alle diese Fachbegriffe und Fachtermini. Und jetzt macht eben die Industrie einfach so weiter und hat teilweise Prospekte, die ehrlicherweise sehr unverständlich und missverständlich formuliert sind. Es gibt einige Anbieter, die machen schon den Schritt in die richtige Richtung, beispielsweise bei dem Thema Performance Fee, was ich zuvor auch erläutert habe. Da gibt es schöne Beispiele, wie die berechnet wird mit sogenannten High-Watermark-Regeln und so weiter und so fort. Das ist sehr transparent, sehr nachvollziehbar. Aber andere Anbieter haben bislang zumindest noch keinerlei Interesse, dort irgendwie mehr Transparenz reinzubringen und dieses Produkt auch verständlicher aufzubereiten für den Privatanleger. Ich glaube, das ist etwas, da muss die Industrie noch dran arbeiten. Das wird aber dann mit zunehmendem Wettbewerb auch kommen, wenn sich dann der ein oder andere Wettbewerber vielleicht mal den Prospekt von seinem Konkurrenten anschaut, dann wird er vielleicht merken, dass da tatsächlich noch Luft nach oben ist und wird vielleicht beim nächsten LTIF das einfach besser machen. Was, glaube ich, auch wichtig ist, dass wir einfach immer wieder, und da können wir nicht müde werden, betonen, dass dieses Produkt ein Produkt ist, wo man nur Geld investieren sollte, auf das man wirklich lange verzichten kann. Dann egal, ob diese Fonds sogenannte semi-liquide Fonds sind oder nicht, es sind illiquide Anlageklassen und die werden auch nicht durch den LTIF in seiner Struktur liquider. Eine Immobilie kaufe ich eben für einen langen Investmenthorizont und genauso ist das für Infrastrukturprojekte, die ich ja baue und in der Regel lange betreibe, wo ich dann entsprechend mit langfristigen Verträgen hoffentlich meine Einnahmen generiere. Und das ist wichtig, weil das wird von dem einen oder anderen eben auch so suggeriert, als ob ich eben dort rauskomme. Redemption heißt das. Das ist vielleicht im Bereich Private Debt noch am ehesten möglich, aber im Bereich Private Equity, Infrastruktur Equity und auch Real Estate ist es so, dass der Anleger sich darüber im Klaren sein sollte, dass seine Anlage für einen langen Zeitraum ihm eben nicht zur Verfügung steht. Insofern, ich freue mich auf die gemeinsame Reise, die hoffentlich lange andauern wird, mit Ihnen als Zuhörer. Wenn Sie uns irgendwie helfen wollen, abonnieren Sie den Podcast, abonnieren Sie unseren Newsletter. Wir halten Sie auf den Laufenden, sobald wir die ersten Online-Seminare live schalten. Wir halten Sie auf dem Laufenden mit neuen Blogbeiträgen und natürlich auch mit dem Podcast. Der nächste Podcast wird wahrscheinlich zum Thema Gebühren gehen. Da werden wir versuchen, Ihnen so ein bisschen das Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie man so einen Prospekt auch liest, wo man vielleicht auch was findet und welche Spielarten von Gebühren es gibt. Da gibt es nämlich tatsächlich einige, und das ist uns jetzt bei der Analyse aufgefallen, die sind vielleicht nicht so ganz fair. Andere Anbieter oder andere LTIFs haben tatsächlich schon eine sehr faire Bepreisung. Und das versuchen wir so ein bisschen einzuordnen, ohne Namen zu nennen, weil wir wollen alle gemeinsam besser werden. Das ist das Ziel von LTIF.world. Wir wollen den LTIF eine Plattform bieten und wir wollen ihn bekannter machen und wir wollen ihn tatsächlich auch die Vorzüge aufzeigen, die der LTIF mitbringt, wenn man eben in die Assetklassen der Private Markets investiert. Das war es schon mit der ersten Folge. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.